Herzlich willkommen bei Waldmann und Wesch, naturfotografische Reflexion zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Unsere 9. Podcast-Folge ist eine Zuhörerinnen-Folge und zwar geht es heute um Fragen, Themen, die uns gestellt wurden. Aber erstmal vorab, Felix, hallo, guten Abend, wie geht's dir denn?
Mir ist warm. Und dir, wie geht's dir? Hallo Benjamin übrigens, habe ich ganz vergessen.
Ah, mir ist auch warm, aber du weißt ja, Schwitze ist gesund.
Ist es?
Glaub schon. Also vor allem, wenn man sich anstrengt.
Machen wir, immer.
Ja, gedanklich, verbal strengen wir uns heute an.
Ja,
oder auch nicht. Was macht die Fotografie bei so einem Sommerwetter, Felix? Bist du unterwegs oder nicht?
Ich würde sagen, oder nicht. Zumindest jetzt, wo es so warm geworden ist. Davor oder ja, schon, doch. Also ich war viel im Wald. Ich meine, ich habe so ein kleines Waldstück, das mein neues Lieblingsbaumgruppenbild hergeben könnt. Auch schon teilweise hergegeben hat. Da war ich jetzt irgendwie dauernd gefühlt. Ist auch sehr nah. Habe ich auch ein Video dazu gemacht? Ja, ich habe ein Video gemacht. Und ich war, das ist jetzt echt schon länger her gewesen, wieder mal in der Warner Heide unterwegs, weil ich meine, die Heide blüht. Ich finde es zwar eigentlich schrecklich, Fotos zu machen, wenn die Heide blüht, aber sie ist halt einfach, wenn sie blüht, doch irgendwie auch schön. Und wenn es dann noch ein bisschen Nebel hat und hat schon was. Und ich habe mal wieder Landschaftsfotos gemacht, klassisch. Ich meine, weitwinklig, keine Wolken am Himmel, Nebel, sehr wenig drauf, außer blühende Heide und Nebel und keine Wolke am Himmel. Und du so?
Ja, ich beneide dich ja schon ein bisschen um diese blühenden Heiden, weil solche Standorte haben wir hier zumindest an oder auf der Alp ganz wenige, wo so wirklich so einen schönen Heideblühaspekt hast, weil halt alles Basis ist und nicht sauer. Aber ja, bei mir, ich mache tatsächlich noch immer viel und halt jetzt bei dem Wetter jetzt gerade auch wieder, wo das so stabil ist, blauer Himmel, Sonnenschein, ist es halt morgens und abends sehr gut für die Tierfotografie. Du hast einfach Licht bis zum letzten Moment, wobei abends hast du das Problem natürlich, wenn es jetzt so warm ist, mit Hitzeflimmern, also mit jedem Millimeter mehr Brennweite kriegst du ab einer gewissen Distanz überhaupt keine scharfen Bilder mehr. Und was jetzt natürlich auch meinen Schlaf fördert, aber nicht gerade das Bildermachen, ist natürlich, dass es schon merklich früher dunkel wird, klar, als vor ein paar Wochen. Man kommt dann wieder zu einer christlichen Zeit nach Hause, aber du merkst abends, flupp, ist das Licht weg. Also es geht irgendwie rasant, dieses Sommer-Spätsommer-Feeling. Ich mag das, diesen Spätsommer auch draußen, und wenn jetzt so hier am Stadtrand von Stuttgart ist das Getreide jetzt gedroschen und steht nur noch der Mais und so und schon eine schöne Stimmung, und die Eulen sind jetzt durch, also mindestens die Steinkreuze sind ziemlich durch, und jetzt gibt es noch ein bisschen Rehe, Fuchs, Hase und so Sachen. Also ja, es ist gerade halt mal morgens oder abends. Heute war ich mal früh, kurz vorm Geschäft draußen, war eine Nullrunde, aber eine schöne Stimmung. Ansonsten abends. Und ja, Landschaftsfotografie, du hast es ja gesehen oder ich habe es dir gesagt, ich war ja letzte Woche für 2-3 Tage im Altmühltal, dabei in Sollenhofen die Ecke, und da gab es da in einem Morgen das, was dich fasziniert, eine ganz tolle Nebelstimmung und tolle Motive mit Kiefern und Felsen, und da habe ich tatsächlich auch mal seit längerem wieder die Landschaftsfotografie intensiv 2 Stunden lang gemacht. Das war und auch wegen Makro mit Schmetterlingen und so, und das war wirklich, wirklich sehr schön. Also von dem her kann ich gerade in Sachen Fotografie und Motive immer noch nicht oder noch nicht klagen. Alles gut.
Fand ich übrigens jetzt lustig, als du am Anfang gesagt hast, dass bei dir leider alles basisch ist und nichts sauer. Da habe ich so gedacht, ja, Luxusproblem. Mir geht es genau andersrum eigentlich, ehrlich gesagt.
Aber ja. Das ist so, genau. Und aber klar, wenn man Birken liebt, dann wird es hier auch schwierig, zumindest hier in der Ecke. Es hat halt immer alles was, aber ich kenne ja diesen Heideblühaspekt schon, oder wenn wir manchmal im Sommer auf Amrum waren im August, dann hast du auch so schön blühende Heide gehabt. Das sieht schon toll aus, wenn da so ein lila Meer ist und dann da noch Nebel drin steht, kann ich nachvollziehen, dass das tolle Stimmungen sind und auch tolle Motive.
Furchtbar kitschig, aber trotzdem irgendwie schön.
Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Bilder aus der Lüneburger Heide mit Nebel drin, ist schick anzusehen, finde ich auch immer nett, war ich noch nie, bin immer nur dran vorbeigefahren. Ja, ist schon schön. Also diese Heidelandschaften, so blühen, die haben schon was mit ein paar Kiefern drin, kann man lassen.
Naja, ich würde die Kiefern austauschen und Birken reinstellen, aber...
Ja, gut. Photoshop macht's möglich. Ja.
So ist es halt.
Gut, dann zu unserem heutigen Thema. Wir bedanken uns ja erstmal, glaube ich, vorab, dass tatsächlich dem Aufruf in der letzten Folge hinten raus Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen hergeschickt haben auf unterschiedlichsten Kanälen unter deinem YouTube-Kanal, Spotify, E-Mail, Instagram, was weiß ich. Das ist ja schön. Dafür sind ja auch Social Media und Netzwerk da, hat man ja auch schon. Also herzlichen Dank. Wir haben eine spannende Folge, und das Tolle ist, dass wir das jetzt so ad hoc machen, sonst haben wir immer wenig einen roten Faden oder sprechen vorher über die Themen. Aber jetzt wird es ja wirklich, ich wollte schon fast sagen, live und in Farbe. Ich bin mal gespannt, was uns zu diesen doch recht unterschiedlichen Fragen da jetzt in den nächsten Minuten einfällt, Felix.
Ich fand es vor allem spannend, dass wirklich alle 8 Zuhörerinnen was geschickt haben, die wir haben.
Ja.
Weil du jetzt, das ist ja Winter letztes Mal.
Ach so, ja. Ja, nee, also wir können absolut zufrieden sein. Ich hätte gedacht, da meldet sich niemand. Und ich bin jetzt echt gespannt, was uns da dazu einfällt. Leg doch mal los, Felix.
Fangen wir mal an, ja.
Ja.
Die erste Frage kommt von Carsten. Der hat geschrieben, ich erlebe die Fotografie zurzeit neu, da ich momentan ausschließlich Objektive verwende, die älter sind als ich. Eine wirkliche Entschleunigung. Wie sind denn eure Gedanken dazu? Was sind deine Gedanken dazu, Benjamin?
Also ältere Objektive, je nachdem wie alt man ist, wenn man erst 2 ist, dann, aber dann fotografiert man in der Regel nicht. Also älter als wir ist dann doch auch schon ziemlich alt, in Anführungszeichen. Das heißt, das sind, dann gehe ich davon aus, manuelle Objektive, wo du alles, ja, wo du keine elektronischen Kontakte hast und irgendwie alles manuell einstellst. Und es gab ja mal so eine Weile da diesen Hype um diese Dreilinser.
Trioblan.
Ja, genau. Und da hat man es neu aufgelegt und verkauft. Und alle haben so Bubble-Soap-Hintergrundbilder gemacht und nach 2-3 Jahren hat das keinen mehr interessiert, aber egal. Also ich habe tatsächlich, gebe ich offen zu, und auch ein Dreilinser, ein paar ältere Linsen im Schrank, weil ich damit auch mal rumgespielt habe, auch mal zu Zeiten, wo ich parallel ein wenig intensiver mit diesem MFT-System gearbeitet habe. Aber ganz ehrlich, jetzt aktuell oder in den letzten Jahren habe ich nichts mit irgendwelchen alten Retro-Linsen oder sonst irgendwas gemacht. Ja, weil es sich nicht angeboten hat, weil es mich nicht gereizt hat oder weil ich den Look jetzt vielleicht auch nicht immer so toll finde. Also gerade vielleicht so mit dem, dass sich da irgendwie ein besonderes Bokeh ergibt durch irgendeinen Linsenaufbau oder was ja häufig bei den Linsen ist und was ich cool finde, die sind ja dann häufig noch nicht so gut vergütet oder halt schon entsprechend alt. Das heißt, du hast starke Flares oder wenn du im Gegenlicht arbeitest, so Farbverschiebungen, so Zeug. Also ich muss gestehen, ich mache es nicht, aber ich glaube, ich kann Carsten da nachvollziehen, auch in unserer schnelllebigen Zeit, wo du alles automatisiert geht an so Kamera, scharfstellen, Blenden irgendwie über die Kamera einstellen, dass das schon schön sein kann, wenn du da mit so einem älteren Objektiv manuell rumschraubst und vielleicht auch einen Bildlook kriegst, der jetzt nicht total klar, brillant, stechend scharf ist, sondern du da vielleicht irgendwelche kreativen Dinge auslebst, kann ich nachvollziehen, aber ist was, wo ich jetzt momentan kein großes Bedürfnis danach habe. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich habe nichts in der Art und ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht wirklich Interesse daran, weil ich habe irgendwann mal, glaube ich, ein Video gemacht, da habe ich gesagt, eigentlich interessiert mich Fotografieren gar nicht und es ist auch tatsächlich ein bisschen so, ich bin froh, wenn das Zeug einfach funktioniert und ich die Kamera benutzen kann, um zu machen, was ich machen will und nicht irgendwie mir noch irgendwelche Hürden künstlich in den Weg legt, die Dinge schwieriger machen, als es sein müssen. Und da würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich dann auch dazu zählen, dass ich irgendwie einfach plötzlich anfangen muss, manuell Dinge einzustellen, die an sich auch automatisch gehen können. Also ich brauche auch jetzt nicht irgendwie einen besonderen Look, weil ich normalerweise denke, mein Motiv muss das hergeben. Ich will nicht künstlich dafür sorgen, dass irgendwas besonders aussieht, sondern es muss einfach real besonders sein und dementsprechend ich kann es nachvollziehen, dass man das irgendwie angenehm findet und ich glaube, wenn ich Interesse daran hätte, na gut, das ist logisch, hätte ich auch Spaß damit, aber es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ist lustig, also richtig gar nicht.
Also in dem Kontext denke ich dann halt auch schnell wieder an die Analogfotografie. Du weißt ja, oder ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer vorherigen Folge gesagt, dass ich Anfang des Jahres ein paar so Hasselblatt aus der 500er-Serie auf dem Tisch hatte mit alten Objektiven und da habe ich ja ganz kurz drüber nachgedacht, mal Rollfilm zu belichten oder wegen Mittelformat zu machen. Also ich finde, in dem Kontext wäre es nochmal was anderes, wenn man sagt, man will wieder aus was für Gründen auch analog fotografieren, weil dann hast du halt in der Regel auch ältere oder alte Objektive. Aber jetzt so das natürlich das Adaptieren an die hochmoderne Kamera geht ja alles problemlos in der Regel, vor allem mit den spiegellosen Kameras, aber wie gesagt, ich habe momentan da auch, auch keine Ambitionen und vor allem bin ich ja gerade eher scharf, auch wenn man jetzt da auf die spiegellosen guckt und da umgestiegen ist, da das Objektivportfolio umzustellen, jetzt bei mir bei Nikon auf das Z-Bajonett und es ist halt, was da vielleicht abschließend noch für mich in den letzten Jahren so überraschend war, wie gut und toll inzwischen die die Linsen sind auch von Fremdherstellern, was es für grandios gute Festbrennweiten gibt, was wir heute für eine Bildqualität haben, für eine Abbildungsleistung, auch bei lichtstarken Optiken in der Offenblende. Das ist schon wirklich fantastisch. Also diese ganze Bildqualitätsgeschichte, sei es jetzt von der Sensorseite her oder von der Optikseite her, das ist auf einem so grandiosen Niveau, dass es richtig Spaß macht mit der modernen Technik und gerade auch die modernen gerechneten Linsen, neu gerechneten Linsen für diese spiegellosen Bajonette, das ist schon einfach verrückt. Also ob man es braucht, sei dahingestellt, aber das finde ich schon spannend. Das ist also genau das Gegenteil zu irgendwelchen alten Linsen, die vielleicht nicht so scharf und kontrastreich sind. Fasziniert mich gerade eher das Gegenteil. Machen wir weiter. Nächster Punkt, nächste Frage kommt von Beat, würde ich jetzt sagen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, möge er uns verzeihen. Beat sagt, ich habe noch ein Stichwort für euch. Landschaftsfotografie, ein sich spontan einlassen auf Momente ganz unterschiedlicher Art versus genaue Vorstellung von einem Bild oder vom Wetter zu haben. Was sind die Auswirkungen, wenn ich mich einfach so auf das, was ist, einlasse? Also einfach so einen Moment nutzen oder so genaue Vorstellungen, der Felix will ein Nebelbild haben. Das ist eine klassische Frage für dich, Felix. Adressiert er die Landschaftsfotografie, die kannst du sicherlich vollumfänglich einordnen.
Ja, kann ich für mich tatsächlich so ein bisschen auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil ich mir denke, ich bin, wenn ich eine direkte Vorstellung von Bild habe und weiß, was ich haben will, eindeutig weniger kreativ, als wenn ich einfach mal gucke, was ich machen kann. Also ich finde, dann entstehen häufig halt Fotos, die ich im Kopf habe, was jetzt meistens bei mir dann halt welche sind, die ähnlich sind wie das, was ich schon gemacht habe. Und wenn ich einfach mal so, ohne irgendwie mir was ausgedacht zu haben, spontan irgendwo unterwegs bin, dann fallen mir sogar häufiger irgendwie neue Motive ein oder auf, die ich vorher nie gesehen habe, weil ich halt nicht so mit offenen Augen durch die Landschaft gegangen bin. Dementsprechend ist es bei mir eigentlich dann so, dass ich oft hört sich es dämlich an, stimmt auch nicht, eigentlich selten spontan auf irgendwas einlass, aber da dann häufig die Dinge entstehen, die ich dann später im Kopf habe und dann mit genauen Vorstellungen unterwegs bin, was für Licht, was für Wetter, was ich für eine Brennweite und so weiter benutzen will für das Bild. Also es ist irgendwie, es ist für mich gar nicht entweder oder, sondern das eine bildet die Basis für das, was dann hinterher entstehen kann. Alternativ natürlich, wenn ich irgendwo jetzt wie im Mai dieses Jahr im Urlaub war in Irland, da habe ich auch nicht gewusst, was ich machen will. Da bin ich einfach mit offenen Augen rumgelaufen, spontan auf das einlassen, was da war und habe gemacht, was halt ging. Das ist auch spannend, weil dann halt irgendwie, man ist irgendwo, man nimmt das Wetter, wie es ist. Sogar tagsüber habe ich dann fotografiert, was ja wirklich selten vorkommt bei mir. Aber es ging dann auch in dem Fall. Könnte ich eigentlich was draus lernen, aber mache ich vermutlich nicht, weil ich hier trotzdem nicht tagsüber losziehen werde. Aber da hat es auch gut funktioniert. Aber ich glaube einfach, es ist beides eigentlich gut. Es entstehen halt bloß verschiedene Dinge. Also wenn man es genau plant, dann kann man halt, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr Perfektion rausholen als beim anderen. So in die Richtung.
Okay. Ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Wie gesagt, Landschaftsfotografie ist ja bei mir nur ein Teil der Naturfotografie. Und es ist tatsächlich so, dass ich schon häufig mal plan, Nebelstimmung, naja, weiß nicht, vor kurzem Vollmond, was mit Vollmond gemacht. Das war tatsächlich geplant mit Motiv, mit Standort, wie das halt so ist bei so Mondbildern oder wenn man jetzt irgendwie so gewittermäßig was macht oder so, da plant man teilweise ganz konkret. Und dann habe ich so Phasen oder Dinge, da passt die Witterung plus minus, ich habe irgendeinen schönen Himmel oder vielleicht doch Nebel und dann fahre ich in eine Ecke, wo ich weiß, das ist eine gute Location, ohne genau zu wissen, was ich dort mache und laufe dann dort rum, kenne die Locations, meistens weiß da hinten Felsen, Bäume, was weiß ich und dann springt mich aber wirklich spontan ein Motiv an, wo jetzt die Situation, sei es durch die Jahreszeit, sei es durch die Lichtstimmung einfach passt und manchmal ist da ja auch Riesenglück dabei jetzt, weil ich vorhin vom Altmühltal gesprochen habe, ich habe die Tage auf Instagram ein Bild von dem Altmühltal gepostet, wo so eine Kiefer da steht mit zwei Stämmen da nach oben und die Sonne kommt durch. Ja, da bin ich, also die Stimmung war schon hier. Ich bin eigentlich wegen ganz anderen Motiv dorthin, bin rumgelaufen und dann hat sich auf einmal der Nebel so gelichtet und es gab so ganz, ganz visuell starke Sonnenstrahlen durch diesen Nebel durch und dann habe ich geguckt, boah, die Stimmung ist jetzt super. Das Motiv war aber noch nicht hier und habe die Bäume abgeklappert, so fast schon rennend. Was könnte man da irgendwie irgendwie in den Vordergrund packen. Und das ist dann wirklich ein spontanes Einlassen, weil oft hast du ja selbst bei einer Planung, das weißt du ja auch, es ist eine Nebelstimmung. Aber ob jetzt der Nebel an irgendeiner Stelle genauso perfekt ist, wie du dir das vielleicht vorher vorgestellt hast, weiß ich ja auch nicht. Und da muss ja spontan sein. Dann kann sein, du kommst an eine Baumgruppe oder kommst wohin, wie in dem Fall. Nebel gerade perfekt und du machst es ungeplant. Und da gebe ich dann Beat recht, so dieses spontane Einlassen ist total wichtig. Ich finde, das ist auch was, wo man können muss bei einer oder sollte, wenn du irgendwo bist, Location gut, dass du dann spontan anhand den Gegebenheiten guckst, was für ein Motiv funktioniert, was kannst du umsetzen, weil ganz ehrlich ist halt auch oft Natur. Es gibt halt auch in der Landschaftsfotografie Dinge, die kannst du auch nicht von A bis Z planen. Manche vielleicht schon, so ein Mondaufgang ist es klar, über irgendeinen Baum oder so. Aber es könnte jetzt, also bei dir auch, wenn du hochfährst, der Nebel doch ein wenig anders sein. Du weißt halt, es kommt Nebel, aber ob der genau an der Stelle im Wald so dicht ist oder nicht, das weißt du ja auch nicht immer. Da fährst du hin, läufst rum und dann guckst, was funktioniert oder funktioniert nicht. Und vielleicht funktioniert auch was ganz anderes, oder?
Ja, im Endeffekt ist es dann alles spontan, wenn man so sehen will. Muss halt drauf reagieren. Also ja, absolut.
Es ist nicht alles spontan, weil du ja die Wetter, du hast gewusst, es kommt Nebel, also yeah. Die Location, die Ecke funktioniert. Und drum, du hast es, glaube ich, gut gesagt, beides ist wichtig. Und ich finde beides, man kann das auch gar nicht so klar trennen. Manchmal
so,
spielt beides ineinander, auch an einem Tag oder zu einer bestimmten Situation oder Zeit. Und dann ist auch gut, wenn man beides nutzen kann. Und ja, planen, also ich habe inzwischen zig Wetter-Apps und gucke immer Kachelmann-Videos, wie das Wetter wird, weil mich Wetter an sich interessiert und Wetterentwicklung. Also ich habe da schon einen ständigen Blick drauf, gar nicht auch nur wegen der Fotografie. Aber ich finde oder glaube ich, gerade als Landschaftsfotograf sollte man sich oder setzt man sich schon, glaube ich, stark mit Wetter und Witterung auseinander, einfach um auch ein wenig zu planen. Das hat auch damit zu tun, also bei mir ist es ja so, ich habe ja nicht unendlich Zeit und kann auf jede Witterung reagieren, sondern ich weiß, ich kann jetzt morgen früh fotografieren gehen, weil ich Zeit habe. Passt das Wetter für irgendwas? Soweit plant man schon. Also ich bin jetzt nicht einer, der es regnet ohne Ende, ich fahre raus und will einen Sonnenaufgang machen. Na, ist jetzt blöd, aber ja, also ich plane da schon, weil ich natürlich in den kurzen Zeitfenstern, die ich für die Fotografie in der Regel habe, natürlich auch ein Stück weit vorplanen muss, um vielleicht dann mit einem guten Bild nach Hause zu kommen. Und das machst du ja ähnlich, vermute ich mal.
Ja, also Wetter-Apps habe ich keine, aber ich schaue dauernd bei Kachelmann Wetter.
Du schaust dauernd aus dem Fenster, gell?
Das auch, ja.
Ja, das ist auch gut. Ja. Also, ja.
Sollen wir die nächste Frage machen? Die teilen wir in zwei Teile. Von Patrick. Okay. Eure Bilder sind in meinen Augen oft durch einen starken Vorder- und Hintergrund gezeichnet. Wie geht ihr dabei vor? Sucht ihr diese aktiv? Falls ja, habt ihr vielleicht gute Tipps? Ich tue mir damit doch recht schwer. Hast du ein paar Tipps?
Benjamin? Ich weiß nicht, das klingt wie Bildkritik. Vorder- und Hintergrund ist gut, nur unser Motiv ist nichts. Nee, Patrick, alles gut. Ja, so, ihr habt das so gelesen, habt gedacht, ihr habt einen super Vorder- und Hintergrund, nur das Bild ist nichts. Also es ist natürlich so, mir springt meistens irgendein Motiv ins Auge. Also jetzt sprechen wir nochmal von Landschaftsfotografie oder auch von Makrofotografie. Und wenn ich dann vor Ort stehe, dann überlege ich doch oft stark, was mache ich mit dem Vorder- und Hintergrund? Durch die Wahl der Brennweite, durch die Position, durch die Wahl der Blende, diese Dinge, die du halt beeinflussen kannst. Und ich achte, wenn immer möglich, extrem auf den vorderen Hintergrund. Auch bei der Tierfotografie, wenn ich mir jetzt eine Position aussuche, wo ich ansitze oder anlege, wie gestern Abend an einem Feldrand, dann überlege ich mir immer, wo könnte was passieren und was ist denn mit dem Hinter- und Vordergrund? Weil das ist ja häufig so ein Thema, du hast ein super Motiv, vielleicht auch noch ein super Bild oder eine super Tierfotografie oder irgendein Motiv, Tiermotiv, und dann ist der Hintergrund voll furchtbar oder der Vordergrund und ruiniert das Bild. Und ich achte da so sehr stark drauf. Und häufig, wenn das dann auch so isolierte Objekte sind, dann zu versuchen mit Farbkontrasten, mit Hell-Dunkel-Kontrasten jetzt bei der Tierfotografie das eigentliche Motiv zu betonen, dass der Hintergrund nicht ablenkt, oder bei der Landschaftsfotografie, dass der Hinter- und Vordergrund halt stimmig zum Gesamtaufbau passt, was ja häufig gar nicht so einfach ist. Bei den langen Brennweiten kannst du schön mit Offenblende natürlich selektiv arbeiten, aber ich suche nicht den Vorder- oder Hintergrund, wie jetzt Patrick fragt, sondern ich habe irgendein Motiv und überlege dann vor Ort oder plan auch oder stell mir vor, wie entwickelt sich jetzt bei dem Sonnenstand dann das Licht, dass ich da nicht irgendeinen störenden Hinter- oder Vordergrund kriege. Manchmal kannst du das vor allem bei der Tierfotografie nicht beeinflussen, aber ja, ich achte da sehr drauf.
Okay, geht mir jetzt, glaube ich, ähnlich, aber auch ein bisschen anders, weil, also ich nehme jetzt mal gerade einfach meine geliebten Orchideen, wobei das wahrscheinlich bei dir genau das Gleiche ist. Ich meine, das Orchideen ist ja das Schöne daran, das finde ich auch das Spannende dann doch irgendwie am Fotografieren, dass es halt nicht so viele hat meistens, wenn sie irgendwo sind. Also es hat schon viele dann, aber sie kommen nicht an vielen Stellen vor. Und da gucke ich dann erstmal, wenn ich eine Pflanze gefunden habe, tatsächlich einfach direkt durch, einfach ich stelle mir vor, wie das jetzt funktionieren kann, ob der Hintergrund irgendwie störende Dinge weit genug weg sind, dass ich sie unscharf kriege, ob im Vordergrund irgendwie Dinge sind, die stören. Überlege natürlich auch, wie du es auch gesagt hast, was wird die Sonne machen? Wird die irgendwie so aufgehen oder meinetwegen im Notfall auch untergehen, dass ich irgendwas damit machen kann? Geht es in eine Richtung auf, wo ich es irgendwie mit Streiflicht nutzen kann, so Dinge. Also das ist ganz aktiv, wirklich. Also ich glaube, viel aktiver als bei Orchideenfotografie, wie ich es mache, kann man das gar nicht irgendwie mit einplanen, weil das ist echt das Wichtigste für mich dabei. Tipp vielleicht, also Perspektive wechseln auch einfach ohne Kamera einfach mal in die Knie gehen und gucken, wie sich das dann verhält. Das wäre so mein Vorschlag. Ich meine, mit Kamera dann natürlich auch. Bei Landschaftsfotografie schwierig. Ich meine, da hast du ja eigentlich dann irgendwie so die Brennweite als Möglichkeit, das ein bisschen zu beeinflussen. Ich kenne es halt von mir so, weil ich jemand bin, der keine kulturellen Artefakte auf seinen Landschaftsfotos haben will, dass es manchmal schwierig ist, dann wirklich weitwinklige Fotos zu machen. Und das sorgt aber natürlich auch dafür, wenn du die Brennweite variierst, dass sich halt Vorder- und Hintergrund und auch dadurch natürlich der Mittelgrund irgendwie auch verändern und das Verhältnis verändert. Und ich versuche dann mit der Wahl der Brennweite halt zu gucken, dass die Dinge, die interessant sind, also wenn zum Beispiel der Vordergrund spannender ist, dass ich dann halt gucke, dass ich mehr Weitwinkel nehme. Wenn der Hintergrund das Interessantere ist, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Tele nehme und das Hauptmotiv dann halt, je nachdem, was es halt ist, einigermaßen sinnvoll groß im Bild ist. Also das ist schwierig. Und was natürlich es sehr einfach macht mit Vorder- und Hintergrund ist, gerade wenn es um Wald geht, wie immer der Nebel, weil ich meine, gut, Vordergrund hast halt irgendwas oft. Da gucke ich dann, dass es nicht zu chaotisch im Untergrund ist, weil Vordergrund ist ja bei Waldfotos meistens einfach wirklich der Untergrund vorne im Wald. Dann der Baum oder die Baumgruppe, die das Hauptmotiv sind, das ist dann eh klar, wie man die drauf haben will meistens. Und der Hintergrund ist halt manchmal unmöglich, wenn kein Nebel ist. Deswegen gehen dann halt manche Motive einfach nicht, was ja auch schon dann irgendwie eine aktive Suche eigentlich ist. Und wenn halt dann der Nebel da ist, sorgt der ja dafür, dass der Hintergrund automatisch irgendwie besser ist. Also von daher, da wäre der Tipp dann vielleicht, aber der ist irgendwie so alt, dass es schon fast langweilig wird, einfach auf Nebel warten, zum Beispiel im Wald. Und das bricht aber eigentlich Landschaftsfotografie allgemein, finde ich, weil du halt, wenn nicht gerade irgendwie der Hintergrund das Wichtigste ist, wenn ich jetzt irgendwo in den Alpen bin, wäre es natürlich blöd, wenn die Berge im Hintergrund irgendwie komplett in Wolken oder Nebel sind. Aber ich finde auch bei Landschaftsfotos allgemein ist Nebel eigentlich immer ganz gut, um dafür zu sorgen, dass es passt. Also es ist irgendwie platt, aber ja, das wäre jetzt mein Tipp in dem Fall.
Finde ich gut und jetzt vielleicht ergänzen nochmal mit Schwenk in die Tierfotografie. Häufig kannst du es ja dann doch nicht ganz bedingt, kannst du es nicht irgendwie im Hintergrund jetzt ändern oder geht die Position nicht anders. Klar, immer, ich fotografiere dann ganz oft oder meistens bei Offenblende, umso lichtstärker die Optik und umso länger die Brennweite, kriegst du dann halt einfach einen homogeneren Hintergrund. Wenn da irgendwelche störenden Elemente sind, hell, dunkel ist blöd, das kannst du nur bedingt ausblenden, aber wenn da irgendwelche Flecken oder Linien sind, geht es gut. Und was auch so ein kleiner Trick ist, dann nachher in Lightroom oder irgendeiner Bearbeitung, wenn ich da jetzt einen Hasen auf dem Feld sitzen habe oder einen Steinkauz auf einem Pfosten, dass ich da mit zwei Masken arbeite, dass ich dann das eigentliche Motiv, also den Steinkauz, selektiere mit einer Maske und minimal heller mache oder etwas kontrastreicher und dann die Maske invertiere, also umdrehe und den Hintergrund leicht abdunkel. Da muss man extrem aufpassen, dass das nicht unnatürlich aussieht. Mhm. Aber wenn man da überall 0,25 Blenden dazu gibt, abgibt, dann gerade so eine, ich belicht häufig auch knapp. Also das mache ich schon gezielt bei der Aufnahme, wenn ich weiß, zur Abendstimmung dunkel, dass ich unter das Tier heller sehr knapp belicht und damit automatisch schon einen recht dunklen Hintergrund kriege und den dann vielleicht nochmal 0,25 Blenden oder 0,3 Blenden abdunkel und damit hast du die Problematik, da ist irgendwas im Hintergrund nicht. Also da kann man schon bei der Fotografie drauf achten und dann versuche ich das noch mit einer kleinen, sanften Bearbeitung nochmal diesen Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Motiven zu verstärken, was dann einfach auch zu einer stärkeren Isolation von so einem Motiv führt. Also das vielleicht auch als Tipp, damit rumzuspielen, nicht übertreiben, das soll nicht zu heftig aussehen, aber da kann man ja heute durch dieses tolle Maskierungswerkzeug in Lightroom so wunderschön und durch diese Invertierungsmöglichkeiten da sich ranarbeiten, dass das ganz, ganz genial zum Editieren ist. Vor ein paar Jahren noch, da hast du ja mit Pinsel und da war der Rand nicht gescheit und dann hast du das komisch gesehen und so. Inzwischen ist es ja wirklich toll, da im Nachgang noch ein bisschen zu editieren, also für dich.
Ja, im Zweifelsfall kann man ja auch einfach einen Hintergrund so fotografieren, dass er schön ist und dann generatives Hinzufügen nehmen und die Eule hinsetzen.
So mache ich das grundsätzlich, du nicht?
Nee. Doch, bei der ganzen Birken gibt es gar nicht.
Ach, alles klar, das waren Fichten.
Genau. Gutes Stichwort, dann der zweite Teil der Frage. Wie geht ihr mit Blick auf die Komposition durch die Wälder? Gerade Felix kann unfassbar gut Ordnung ins Chaos bringen. Vielen Dank dafür. Aber auch deine Bilder, also deine Benjamin, die ich aus diesen Szenen kenne, sind aufgeräumt und haben eine tolle Komposition. Wenn ich im Wald stehe, sehe ich tatsächlich das Bild vor lauter Bäumen nicht. Vielleicht habt ihr auch zu dem Thema der Komposition ein paar wertvolle Tipps. Hast du ein paar wertvolle Tipps dazu?
Ja, also ein ganz banaler, natürlich so eine Reduktionsgeschichte. Also das Problem ja häufig im Wald ist, ich sag's jetzt mal ganz platt, so halb im Dialekt Süddeutsch, da liegt so viel Schmetter im Wald. Also wenn es jetzt nicht gerade ein schöner Hallenbuchenwald ist, dann hast du kreuz und quer kleine Ästchen und irgendwo hat der Förster vielleicht oder der Waldbesitzer Hülsen an die Bäume gemacht oder sonst was. Also diese Isolation von Bäumen oder Waldmotiven, wenn ich jetzt keinen Nebel habe, perspektivisch so zu machen, zum Beispiel, dass man doch eine längere Brennweite nimmt, ein bisschen weiter weggeht und isoliert und einfach mal schaut, kann ich irgendwie isolieren oder kann ich das Bild einfacher machen? Weil wenn es extrem komplex ist und nicht dadurch wirkt, es gibt ja Bilder, die durch ihre Gesamtkomplexität und viele Strukturen wirken. Aber häufig ist das so, ich habe irgendeinen tollen Baum oder eine tolle Baumgruppe und das andere ist vielleicht suboptimal, dann probiere ich da viel und dann siehst du mich auch turnen mit Brennweiden, mit Stativen, Stativ hochstellen, auch noch irgendwie so ein Tipp. Dir kann es im Wald oder überhaupt passiert mir es oft, das Stativ ist zu niedrig. Also voll ausgezogen, ich verwende ja keine Mittelsäulen und du weißt, eigentlich wäre es besser, du wärst 20 Zentimeter höher. Also so ein Tipp ist, auch wenn man ein wenig mehr schleppt, ist ja auch gut für die Fitness. Kauft ein richtig großes Stativ, das auf 1,80, 1,90 noch höher ausziehen könnt, weil häufig nicht nur das ganz nach unten gehen, sondern auch das mal sehr weit hochgehen, hilft dir manchmal perspektivisch Dinge umzusetzen, die du sonst halt nur frei Hand machen könntest. Im Wald bei wenig Licht oft schwierig. Ich turne aber häufig rum und dann passiert es mir durchaus. Also ich bin da auch nicht der in den Wald läuft und die perfekte Komposition sofort findet. Du hast ja auch viel Ausschuss. Also ich komme dann oft zurück. Vor Ort sah das cool aus, ich hatte noch eine coole Idee, ich habe es fotografiert und dann sitze ich daheim am Rechner und sage, boah, also so ein Megabild, so eine Megakomposition ist es doch nicht. Also da ist extrem viel Ausschuss dabei. Man macht dann noch drei unterschiedliche und am Ende sind alle drei unterschiedliche schlecht. Also Waldfotografie finde ich ist grundsätzlich, da ziehe ich den Hut auch vor dir und schließe mich Patrick an. Da gute Bilder zu machen, stimmige Bilder, die eine saubere Komposition haben, ist manchmal extrem schwierig. Vor allem, wenn es keinen Nebel hat. Drum gehst du ja nicht raus, wenn es keinen Nebel hat.
Exakt. Und das hat mich aus dem Konzept gebracht. Gerade eben habe ich noch gewusst, was ich sagen wollte.
Zur Komposition.
Ja, die Komposition im Wald. Tipps.
Ja, was machst du denn? Erzähl mal.
Also ich glaube, mein wichtigster Tipp ist immer, im Wald auf keinen Fall mit Weitwinkel anfangen zu fotografieren. Sondern eher gucken, dass man ein bisschen mehr Brennweite hat. Was hast du ja eigentlich auch schon so erwähnt gehabt. Dann der auch schon erwähnt, oh Gott, das ist so langweilig, ich sag immer was von Nebel. Ist egal, welche Art von Foto, es ist immer Nebel dabei als Tipp. Na gut, bei den Orchideen nicht, aber wobei die waren auch nicht schlecht mit Nebel. Das macht es halt viel einfacher. Und eine Sache, die auch nicht ganz unwichtig ist, die sich vielleicht ein bisschen blöd anhört. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die besten Fotos dann an vielen Stellen im Wald leider die sind, die man gar nicht macht, weil das bringt nichts. Also man macht es besser nicht, dass man hinterher zufrieden, als wenn man es dann gemacht hat und hinterher sieht, was man für einen Müll produziert hat. Zumindest geht es mir oft so, weil wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann doch irgendwas mache, von dem ich nicht wirklich überzeugt war vor Ort, dann sehe ich dann zu Hause oft, oh, das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Also wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Ich meine, kann man nicht erzwingen. Ansonsten sicher der auch mit wichtigste Tipp, den ich immer geben würde, ist, versucht nach Möglichkeiten, Himmel nicht im Bild zu haben. Außer es ist sehr neblig, dass der Kontrastübergang von nebligen Stellen im Wald zu nebligen Stellen im Himmel nicht so arg störend ist. Aber wenn du irgendwie ein Foto machst, das irgendwie eigentlich eher von Bäumen und Wald und Stimmung lebt, würde ich gucken, dass ich den Himmel nicht drin habe. Das sage ich auch immer und das ist eben auch was, wo dann die von Benjamin schon erwähnte Stativhöhe viel ausmacht. Das glaubt man gar nicht, wie schnell das geht, dass ein bisschen mehr Höhe dafür sorgt, dass du halt nicht mehr so nach oben fotografierst, sondern ein ganz kleines bisschen nach unten und dann der Himmel halt auch nicht mehr so drin ist. Das hilft tatsächlich und man muss halt irgendwie, im Endeffekt ist das wirklich was, wo du halt irgendwie, wenn du es oft machst und es dich interessiert, auch irgendwann einfach den Blick dafür entwickelst. Ich glaube, du musst dich einfach Zeit geben, Waldfotografie und dann klappt es irgendwann.
Also ich gebe jetzt noch den ultimativen Felix-Tipp, weil der müsste eigentlich von dir kommen.
Habe ich ihn vergessen? Achso, mit Birken sein?
Ja, genau, es sollten Birken sein, nicht nur Nebel. Nee, Wenn man denn mal ein tolles Motiv gefunden hat.
Ach so, ja, ich weiß,
das wäre jetzt, das wäre jetzt auch noch so ein ultimativ. Jetzt geben du, ich hab dich jetzt getriggert.
Du meinst, sag's immer wieder Felix. Hingehen, immer wieder genau, hingehen, bis es passt.
Genau, ja. Genau, bis du das Megabild hast, weil das ist tatsächlich so, und das mache ich auch bei ein paar Motiven, auch bei Landschaftsmotiven. Ich fahre da immer wieder hin, weil ich weiß, es funktioniert und weil ich weiß, ich könnte es noch besser machen. Ja. Und dann kommt auch, das ist so ein stetiger Prozess, und dann werden die Bilder auch manchmal echt noch viel besser. Und das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, du auch. Du bist ja da ein ganz großer Spezialist drin, immer an die gleiche Location zu gehen. Klammer auf, damit er sich nicht im Wald verläuft, Klammer zu. Aber das ist jetzt dein Tipp. Ich wollte nur triggern, weil der ist, glaube ich, schon, das ist ein guter Tipp.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mit das Wichtigste. Das hast eindeutig recht. Ja.
Gut, dann Thema Komposition. Weiter. Fand ich jetzt zwei echt spannende Fragen, weil wir da auch kompetent Auskunft geben könnten. Ich hoffe, beide konnten bei der nächsten auch. Eine Frage von Paul. Der hat uns direkt angesprochen. Also erstmal für dich eine Frage, Felix. Was ist für dich die größte Herausforderung beim Fotografieren und welche neue Motive suchst du, Klammer auf, in absehbarer Zeit, Klammer zu? So, erstmal, was ist die größte Herausforderung für dich, Felix, beim Fotografieren?
Neue Dinge ausprobieren.
Okay.
Ich glaube, das könnte man tatsächlich einfach so sagen, weil okay. Das ist ganz, ganz einfach. Ich meine, wenn man es jetzt auf irgendwie so ganz umfänglich sich anguckt, wenn man es jetzt irgendwie auf im Detail angucken wird, könnte man da natürlich jetzt unendlich viel dazu sagen, aber ich glaube, wenn man es, das wäre jetzt das, was mir spontan einfällt, einfach auf neue Dinge einlassen. Und was ja teilweise gut ist, dass es mir schwerfällt, weil das, dadurch mache ich halt viele Dinge immer ähnlich und dafür wird es auch immer besser, aber ich glaube, ich kann Leute verstehen, die sagen würden, ich mache immer das Gleiche. Ja, und welche neuen Motive ich in absehbarer Zeit suche?
Keine.
Ja, das trifft es leider so ein bisschen. Also ich habe ja jetzt schon neue Motive gesucht gerade. Ich bin ja jetzt aus Versehen über eine neue Stelle gestolpert, wo ich jetzt, nicht wirklich mehr neu. Es ist schon diese Baumgruppe, diese hübsche mit diesen Heimbuchenzins und der Eiche, glaube ich, die wird vermutlich so oft fotografiert werden, dass auch irgendwann mein letzter treuer Fan und vermutlich auch du dann irgendwann noch sagst, nee, mir reicht's jetzt, ich habe keine Lust mehr, hör mal auch mit dem Podcast, das ist alles sinnlos, aber ich werde es trotzdem weiter fotografieren, sobald es irgendwie wieder sinnvoll ist. Also ich suche tatsächlich keine neuen Motive aktuell, gar nichts. Ich habe eins gefunden, das reicht wieder für ein Jahr.
Okay, das ist doch eine Sache.
Ja, und jetzt die Frage an dich, Benjamin. Mit welchen Brennweiten fotografierst du Tiere?
vermutlich ist das gemeint mit, jetzt sage ich mal, größere Wildtiere, also Vögel oder Säugetiere, weil ansonsten setze ich eigentlich alle Brennweiten ein, auch in der Makrofotografie, aber ein Großteil der Tierfotografie jetzt, wie gesagt, Säuge oder sonst irgendwas, sind halt Telebrennweiten, entweder eine Festbrennweite 28-400mm mit beiden Konvertern 1,4 und zweifach, wobei ich es eigentlich am liebsten ohne Konverter verwende, einfach wegen der Bildwirkung. Und dann kommt noch ein Telezoom, so ein 180-600 von Nikon, also so ein Telezoom halt, zum Einsatz, insbesondere wenn ich mit ferngesteuerten Kameras arbeite und zwei Kameras habe mit Objektiven, dann sind ja beide Teles im Einsatz, die auf unterschiedliche Stellen blicken. Das nehme ich auch gern. Oder wenn ich jetzt nur mal so eine kleine Pirsch mache und will das große, schwere Objektiv nicht tragen. Aber klar, ich liebe natürlich, wie viele auch, die lichtstarke Festbrennweite für die Tierfotografie. Fotografie. Wir hatten es vorhin von Hintergrund, von Freistellungen, auch von Verschlusszeiten, dass du dann einfach, auch wenn du abends, ich fotografiere ja sehr viel, abends in der Dämmerung Eulen und so, da musst du jedes Quäntchen Licht rauspressen und dann sind solche Linsen kombiniert mit aktuellen Kameras natürlich schon was total Tolles, was umgekehrt nicht bedeuten soll, dass man nicht auch anders fotografieren kann und gerade wenn man ferngesteuert arbeitet und nicht irgendwie jetzt ansitzt oder so, dann kann man natürlich auf das ganze Portfolio der Brennweite zurückgreifen. Ich habe vor kurzem Steinkauz mit meinem 135mm 1,8 Objektiv gemacht, weil es halt geht und weil das den Steinkauz nicht juckt. Im schlimmsten Fall sitzt er drauf. Das kann da passieren. Also man kann dann auch solche Späßchen machen, wenn man entsprechend arbeitet und es gibt dann oft einen ganz anderen Bildlook. Klar, jeder kennt diese verdichtenden Telebrennweite-Bilder. Auch mal mit anderen Brennweiten oder Lichtstärken zu arbeiten, kann einen ganz anderen Look geben. Also von dem her nehme ich das ganze Portfolio, aber meistens halt meine großen Teles. Ja.
Nachvollziehbar. Gut. Ich hoffe, das beantwortet die Frage bzw. die Fragen. Und dann machen wir weiter mit Paul. aber ich weiß nicht, ob derselbe Paul oder ein anderer Paul, jedenfalls der gleiche Name, derselbe Name meine ich, egal. Ich glaube, die ersten drei, also er hat mehrere Fragen gestellt, die ersten drei kannst einfach jetzt du mal abarbeiten, schnell, da bist du irgendwie drin. Ich lese es dir einfach mal vor, du kannst ja kurz darauf antworten jeweils. Welche Vorteile bringt die Mitgliedschaft im GDT, wenn ich lieber allein unterwegs bin zum Fotografieren? Also GDT ist die Gesellschaft Deutscher, nicht mehr Tierfotografen, sondern Naturfotografen.
Gesellschaft für Naturfotografie.
Ach, peinlich, aber gut, ich muss es nicht wissen, ich bin bloß Mitglied und nicht mal Vollmitglied, von daher.
Egal, ist ja eine Frage, die man immer wieder gestellt bekommt, was bringt mir diese GDT-Mitgliedschaft? Also es sind natürlich viele Aspekte. Erstens, es gibt zumindest keine nationale Vereinigung, also es ist ja auch eine Interessensvertretung und da kondensiert sich schon, sage ich mal, die Expertise und die Leute, die Personen, die einfach extrem diesem Hobby frönen oder sogar beruflich machen und dann bringt die GDT ja schon viel. Also ich fang einfach mal ganz kurz an, ich will das nicht ausufern lassen. Wir haben ein wahnsinniges, tolles Mitgliedermagazin, das wirst du auch bestätigen können, das die Sandra Bartocha federführend macht. Ein tolles Magazin mit tollen Bildstrecken und tollen Dingen. Wir haben das super internationale Naturfotofestival in Lünen, wo vor kurzem der Kartenverkauf war und glaube ich schon alles ausverkauft ist.
Ja, vor kurzem waren auch zwei Plätze übrig, glaube ich.
Wer da mal war, selbst wenn er sonst lieber alleine fotografiert, empfehle ich einfach dort mal hinzugehen, weil die Qualität der Vorträge und das Drumherum plus das Familiäre einfach einzigartig in der Naturfotofestival-Welt, zumindest in Deutschland, ist. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, selbst wenn ich lieber allein fotografiere, da kenne ich viele, kann ich ja trotzdem an diesem Regionalgruppenleben partizipieren. Wir haben einige, ich häufig auch, die allein fotografieren gehen, sich aber trotzdem dann gerne treffen zum Austausch, Bilder angucken, über Dinge reden. Also es ist ja immer gut, man hat eine Community, finde ich, um sich gegenseitig zu pushen, um voneinander zu lernen, um Gleichgesinnte zu finden. Ich finde, das ist auch, was die Motivation angeht, total gut. Und GDT bedeutet ja nicht, ich wäre da Mitglied und muss da nur noch im Rudel fotografieren gehen. Ich glaube, wir hatten wir nicht gerade auch schon eine Folge wegen irgendwas mit Einzelnen oder in Gruppen oder so.
Ja,
das haben wir auf jeden Fall mal gestriffen, genau. Also von dem her bringt die GDT noch viel, viel, viel mehr. Und ich muss sagen, über die Jahre, wie lange bin ich jetzt Mitglied? Ich weiß es nicht.
40, schon 50 sehr lang. Jahre.
Ja, 64 60. Jahre. 64 Jahre Mitglied. Ja. Es ist einfach eine tolle Gruppe. Darüber haben sich so viele Freundschaften und Kontakte gebildet, die ich nicht mehr missen möchte. Und da geht es gar nicht nur um Fotografie oder gemeinsam fotografieren, sondern weit drüber hinaus. Darum kann ich das nur empfehlen. Letztendlich hängt es aber auch davon ab, es gibt auch Leute, das verstehe ich, kenne gute Naturfotografen oder überhaupt welche, die Naturfotografie intensiv betreiben und die einfach nicht in einem Verein Mitglied sein wollen und auch nichts mit Vereinsmeierei am Hut haben, die sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Also es muss jeder selbst entscheiden, aber ich kann nur ganz viele Vorteile nennen, auch wenn man sehr gerne allein fotografiert. Dann haben wir noch zwei.
Ja, muss ich mir das nächste Treffen im Oktober in Lünen vorstellen? Ablauf und Inhalt, kann ich als Nichtmitglied auch teilnehmen?
Also ich weiß nicht, ob das richtig verstanden ist, dass im Oktober in Lünen ist ja das internationale Naturfotofestival, ja. Das wird von der GDT durchgeführt und organisiert, ist aber eine öffentliche Veranstaltung, also ob ich Mitglied bin oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Jeder kann dorthin kommen und den kostenlosen Teil drumherum, Ausstellungen, Fotomarkt einfach besuchen, egal ob ich jetzt Bürgerin und Bürger von Lünen bin und mich für schöne Bilder interessiert oder Fotograf. Lediglich für die Vorträge muss ich Karten kaufen und auch das kann jeder. Das ist nicht nur GDT-Mitgliedern vorbehalten. Das ist also nicht ein Treffen von irgendwelchen GDTlern. Da trefft man zwar ganz viele, das ist schon ein großes Familientreffen, sondern das ist ein Fotofestival, wie es andere auch gibt, das halt die GDT organisiert. Und ja, natürlich kann er da als Nichtmitglied Karten kaufen oder einfach hingehen oder sonst irgendwas.
Übrigens, weil ich beim ersten Mal, als ich dort war, keine Karten gehabt habe, ich finde, es hat sich tatsächlich gelohnt, einfach einen Tag oder auch bloß einen halben Tag, wenn man nicht zu weit fahren musste, einfach mal hinzugucken, weil also gerade, wie du gesagt hast, die Ausstellung, das ist ja echt schön. Und der Fotomarkt ist eigentlich, wenn man bedenkt, wie wenig Platz da ist, doch echt viel zu sehen. Also auch Dinge, die man im Laden jetzt nicht angucken kann, irgendwelche komischen Stativköpfe, Stative, Auswahl, Kamerataschen, alles eigentlich. Also es lohnt sich. Letzte der drei Fragen, die GDT betreffen. Kann man als Nicht-Mitglied auch Fotos zu einem Wettbewerb GDT einreichen?
Ja und nein. Die GDT macht zwei Wettbewerbe pro Jahr. Das eine ist der Europäische Naturfotograf des Jahres. Da können alle Fotografinnen und Fotografen Bilder hinschicken, die innerhalb von Europa, glaube ich, ihren Wohnsitz haben. Also es hat nichts mit GDT-Mitgliedschaft zu tun, sondern das ist ein europäischer offener Wettbewerb, wo ich anhand der Statuten einfach einsenden kann. Der kostet auch was. Und dann hat die GDT noch den Wettbewerb Naturfotograf des Jahres. Das ist ein vereinsinterner Wettbewerb und da dürfen tatsächlich nur Mitglieder partizipieren, egal ob die jetzt in Deutschland wohnen oder nicht. Wir haben ja auch viele Mitglieder aus dem Ausland. Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Von dem her ja, wenn die Einreichung zum Europäischen Naturfotograf des Jahres ist. Weitere Infos gibt es auf der Homepage zu beiden Wettbewerben.
Passt. Willst du die nächste Gut. Frage?
Ja, natürlich. Jetzt ist alles an dich adressiert. Jetzt müssen
wir ja, Spieß umdrehen. Das habe ich ehrlicherweise ich hingeschrieben, weil das, glaube ich, auch mich betrifft. Also das E-Mail ging an okay. mich damals.
Ah, okay. Also Felix, warum ist ICM für dich keine Herausforderung, zumal es ja eine Art Fotokunst sein kann? Dein Wischerfoto letzten Winter von den geraden Bäumen war wirklich gut. Also ICM ist, glaube ich, Internal Camera Movement oder irgendwie
Intentional.
So. Intentional Camera, ich weiß nicht mal, was
Internal es Camera ist. Movement ist der Bildstab, wie es heißt.
Okay, Intention. Nein. Also, ist das für dich eine Herausforderung? Machst du das überhaupt? Erzähl mal.
Es ist für mich eine Herausforderung. Deswegen mache ich es, glaube ich, auch einfach nicht wirklich, weil richtig gute ICM-Bilder zu machen doch auch irgendwie eine Kunst für sich ist, aber eine, die nicht dem entspricht, was ich gern mache normalerweise. Dementsprechend sage ich oft, dass es für mich so ein bisschen abwertend, dass das vielleicht eine Schlechtwetterbeschäftigung ist, was unfair ist, weil ich kenne viele echt gute Fotos, bei denen die Kamera bewegt worden ist. Aber es ist, muss ich dann jetzt auch gestehen, gerade wegen dem Waldfoto, das erwähnt wird, im Wald wischen ist ein bisschen blatt, finde ich, inzwischen fast, weil das ist halt wirklich einfach ein bisschen trivial, also auch von Ergebnissen her, sieht halt immer gleich aus, aber andererseits, selbst da kann man ja auch Dinge machen, die ein bisschen mehr aufs Licht achten und ein bisschen mehr irgendwie vielleicht, ein bisschen mehr weniger wischen, dass alles unscharf ist, also es ist eine Herausforderung, aber die interessiert mich eigentlich nicht so wirklich, deswegen mache ich es einfach kaum.
Okay, vielleicht ergänzend, ich habe es so zwei, dreimal probiert und bin immer krachend gescheitert, weil ich finde vor allem diese ICM-Bilder ganz cool, wo du ein Tier siehst und dann wird noch gerührt und gewischt, dass das irgendwie so ganz abstrakt in seinem Lebensraum sitzt oder nicht, aber ja, vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen, aber irgendwie, ich habe auch gar nicht so den riesen Reiz, das zu machen. Ich finde manche Bilder auch echt cool, wo ich dann sehe, ja, es ist so eine ICM-Technik, ja, andererseits, ich weiß noch, wie es damals mit den Doppelbelichtungen war, das war auch ein paar Jahre lang der Schrei, Doppelbelichtungen mal zu machen ohne Ende und das spielt kaum noch eine Rolle, interessanterweise, zumindest in den Bildern, die ich sehe, ich weiß nicht, ob sich diese ICM-Geschichte einfach auch mal wieder totläuft, aber es ist natürlich ein Instrument, eine Möglichkeit, Bilder zu machen und wer dem frönen will, soll das tun.
Du weißt ja, alle Trends kommen zurück, aber ich habe ja auch die Idee, jetzt wo du oft mit zwei Kameras, die automatisiert fotografieren, das machst, könntest du ja eine dritte Kamera benutzen, um ein bisschen ICM währenddessen zu probieren.
Genau, oder ich fotografiere einfach in der Zeit durch meine Fußkäsereibe.
Oder so, ja.
Ja, Spaß beiseite. Nächste Frage. Oh, die ist natürlich extrem schwierig. Ich bin auf die Antwort gespannt, Felix. Warum hängst du so sehr an Orchideen und Birken? Der zweite Abschnitt, den lasse ich mal noch kurz weg. Der kam schon mal. Also warum hängst du so an den Motiven Orchideen und Birken? Ich bitte dich um eine recht kurze Antwort, damit der nicht 4 Stunden lang wird.
Weil sie da sind.
Ja, das ist zu kurz. Darfst nur 2, 3 Sätze anfügen.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Bei den Orchideen ist es schon, seit ich ein Kind bin. Frag mich nicht, warum. Ich habe das nie wirklich ergründen können, außer dass sie irgendwie so den Ruf haben. Oder nicht den Ruf. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein, das Richtige. Ich werde alt. Jedenfalls, dass sie halt irgendwie selten sind. Und seltene Dinge sind ja immer spannend. Und sie sind schön. Und ich meine, wenn man einmal eine Ragwurz sich in der Blüte im Detail angeguckt hat, da wird man das nicht leugnen können. Also bei den Orchideen liegt es einfach daran, dass sie selten und schön sind und irgendwie mich seit Kindheit faszinieren. Also wirklich Kindheit. So, ich glaube, ich habe mit 13 mein erstes analoges Orchideenfoto gemacht. Schön aus der Perspektive von oben herab. Blütenstand in der Mitte. Es war eine Pyramidenhundswurz, das weiß ich noch. Hässliches Foto. Aber es war meine erste Orchidee. Und Birken, weil ich ein Opportunist bin und Birken einfach hier in der Gegend so wachsen, dass man sie gut fotografieren kann. Und ich meine, Birken haben halt auch so ein bisschen den Vorteil, dass sie hübsch sind. Ich meine, das lässt sich ja nicht irgendwie anders irgendwie bewerten. Und sie sehen halt durch ihre Rinde einfach spannend aus und machen sich dementsprechend auf Fotos gut. Aber ich habe, bis ich nach Bonn gezogen bin, glaube ich, keine einzige Birke fotografiert. Vermutlich, wenn dann höchstens aus Versehen. Aber es zeigt hier, welche Sinn fotografiere ich so halt. Wenn da jetzt irgendwie Kiefernwälder gewesen wären, könnten die Birken jetzt keine Birken sein, sondern wären halt die Kiefern. Das ist reiner Opportunismus. Okay. Und seitdem bin ich halt dahinter.
Okay. Und die zweite Halbfrage, welche neuen Objekte kannst du dir zukünftig vorstellen? Da hast du vorhin schon dazu was gesagt. Darum würde ich weiterspringen. Also keine war, glaube ich, die Antwort. hast du schon mal Fotos im Urwald Sababurg gemacht, wenn dir das was sagt?
Sagt sie nichts?
Doch.
Doch, okay, ja,
mir sagt's was.
Ja.
Ja oder nein?
Ich kann ja und nein.
Wie?
Weil ich war dort, aber ich habe Fotos gemacht, aber ich würde die nach heutigen Maßstäben nicht mehr als Fotos bezeichnen. Ich glaube, ich würde heute sagen, das hätte ich besser mit dem Handy machen sollen. Aber ich finde, die Bäume sind beeindruckend dort. Ich meine, da hat es ja jetzt, der ist ja vor allem, also erstens mal ist es ja kein Urwald, also ganz und gar nicht ein Urwald. Und zweitens, es hat halt ein paar hübsche Bäume dort. Und natürlich kann man die fotografieren, aber das ist halt, ja, es ist wie der letztens erwähnte, in der letzten Podcast-Ausgabe erwähnte Riffelsee mit Matterhorn hinten dran irgendwie. Man kann dort gute Fotos bei den richtigen Bedingungen vermutlich machen, aber er war damals, als ich in Marburg gewohnt habe, zu weit weg, um irgendwas zu machen, um öfter hinzufahren. Und ich hätte jetzt auch kein Interesse daran, da irgendwie hinzugehen, außer mal anzugucken. Aber dann würde ich auch tagsüber hingehen, weil die Bäume einfach beeindruckend sind.
Okay, und letzte Frage. Hast du irgendwann mal vor, ein Buch, ein Fotobuch herauszubringen oder hast du schon Erfahrungen damit?
Ist ein Running Gag inzwischen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird so oft gefragt. Ich glaube, ich habe inzwischen schon mindestens 3 potenzielle Käufer jetzt. Ich glaube, letztes Jahr waren es noch 2.
Ich will auch ein Buch von dir.
Dann sind es sogar schon 4. Ich habe es vor. Ich habe es aber leider, wie gesagt, Running Gag schon ewig vor. Und irgendwann Erfahrungen habe ich gar keine damit. Überhaupt keine. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es ein bisschen daran scheitert aktuell. Weil ich würde es gern richtig machen. Selbstverlag, gescheit machen und mal gucken. Aber das irgendwann.
Okay. Gut, da geht es jetzt weiter. Jetzt das waren die Fragen von Paul. Jetzt kommen Fragen vom Olli. Welches fotografische, wie sagt man das?
Sujet
würde euch neben der Naturfotografie begeistern? Felix, was würde dich neben der Naturfotografie begeistern?
Keins. Kannst du weitermachen?
Okay. Ich bespiele ja ein paar Sachen nebenher. Ich zeige auch die Bilder meistens nicht. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder Tanzfotografie gemacht. Tango-Tanzfotografie eigentlich auch nur deswegen, weil ich es wahrscheinlich selber nicht gekonnt habe. Ich habe mal schon immer ein bisschen so Konzertfotografie gemacht. Hochzeiten ist ganz lang her und will ich auch nicht mehr wirklich machen. Was mich wirklich schon mal reizen würde, wäre Porträt- oder Schwarz-Weiß-Porträtfotografie, muss ich zugeben. Das wäre was, wo ich einfach mal spannend finde. Menschenfotografie finde ich aber riesig herausfordernd und ich weiß auch nicht, wie da die Rahmenbedingungen aussehen soll. Und sonst finde ich tatsächlich für so Dinge, die ich mich begeistern kann, Musik zum Beispiel, finde ich immer einen tollen Kontext. Also dann Musikerinnen oder Musiker beim Musizieren zu fotografieren ist spannend. Also ich kann mich durchaus für verschiedene Genres begeistern. Manchmal finde ich auch wegen so Streetfotografie könnte spannend sein, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, da plane ich konkret was oder habe ich ein Projekt, wobei halt, stimmt nicht. Ich habe tatsächlich seit einigen Jahren ein Fotoprojekt, das ich niedrigschwellig bediene und da geht es um Sühnekreuze, also um Kleindenkmale, um Steinkreuze, die mehrere hundert Jahre alt sind und noch in der Landschaft glücklicherweise stehen und die alle spannende Sagen und Geschichten haben. Da habe ich angefangen, dafür fasziniere ich mich total, weil ich mich auch für Heimatgeschichte, Geschichte, Archäologie sehr fasziniere und da habe ich tatsächlich angefangen, das ruht gerade ein bisschen, da fotografisch besondere Bilder von diesen Sühnekreuzen zu machen. Also, weil ich so vielschichtig interessiert bin, kommen ja auch viele Ideen, was ich fotografieren kann. Aber mein Hauptgenre mit ganz großem Abstand ist schon das Naturthema.
Ich habe das Gefühl, bei dir könnten Tag auch 48 Stunden haben und du könntest 500 Jahre alt werden und dir wird beim Fotografieren nicht langweilig werden.
Damit hast du absolut recht. okay, du, kurze Antwort, ich wieder zu lange. Welches Motiv steht auf eurer Bucketlist? Das hatten wir vorhin schon ein bisschen. Deine Antwort ist wieder kurz.
Nein.
Nein, oh.
Das ist was anderes, weil Motiv kann ja eins sein, das es schon gibt.
Ja, also,
stimmt. Und das ist tatsächlich habe ich jetzt eins. Ich habe jetzt direkt, ist mir das in den Kopf gekommen. In den Kopf ist mir das, ja, wurscht auch immer.
Wie
auch
Kopf immer, gestiegen.
Ja, das vorher erwähnte Motiv, das ich neu gefunden habe, mit Herbst, herrscht Farben und Nebel. Und vielleicht, ich habe keine Ahnung, ob es klappt, aber rein theoretisch könnte der Sonnenstand so sein, dass ich sogar noch Gegenlicht kriege. Das wäre jetzt mein Motiv auf der Bucketlist. Es ist so langweilig, aber ich finde, das ist, kann ich mir richtig gut vorstellen. Bei dir?
Ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer früheren Folge gesagt und es ist ein Motiv, das räumlich und zeitlich ganz weit weg ist. Ich würde mal gerne einen Vulkan sehen, der ausbricht und auch fotografieren, auch wenn es total platt ist. Und ansonsten ist es, wiederhole ich mich ja oft, ich habe jetzt zum Beispiel aktuell nicht gerade irgendeine Tierart oder irgendein sonstiges Motiv, das ich noch nie fotografiert habe und machen will, sondern bei mir ist es ja eher umdreht. Ich habe meine Home Ranges, da drin bewege ich mich. Manchmal stolper ich über was Neues oder habe sogar die Idee für was Neues und häufig sind es Motivwiederholungen, wo ich dann eher versuche, neue Bilder zu machen, als ich kann nicht mit einer tollen Bucketlist glänzen.
Wir sind beide so langweilig, unglaublich.
Das ist der Hammer. Ich glaube, ich sollte auch noch einen YouTube-Kanal machen.
Der wird genauso langweilig, ja.
Noch eine Frage. Oh, schwierige Frage. Wie geht ihr, Felix, wie gehst du mit Misserfolgen um?
Was ist daran schwierig? Ich habe keine Misserfolge.
Okay, ich auch nicht. Dann wären wir mit der Frage fertig.
Es ist ganz, ganz, ganz schwierig manchmal. Es kommt drauf an. Ich meine, Misserfolg ist ja immer eine Frage, was man erwartet hat, was dann der Misserfolg genau ist. Häufig sind dann mir dann Misserfolge so Kleinigkeiten, wo andere denken, was soll das rumgejammer. Aber es kann dafür sorgen, dass es mir nicht bloß einen Tag kaputt macht, wenn irgendwie was misslungen ist. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich in der Warner Heide eben fotografieren wollte und dann war dort gesperrt wegen Militärübungen, weil es ist ja ein Militärübungsplatz und es war ein Tag, der war perfekt eigentlich. Es hat Nebel im Herbst gehabt, es war Sonne wäre aufgegangen, es waren die Birken noch, haben noch Laub gehabt und ich konnte dort nicht fotografieren, weil gesperrt war. Und ich weiß noch, dass das für viel Ärger gesorgt hat bei mir. Also ich gehe mit Misserfolgen nicht sonderlich gesund um und ich habe manchmal den Eindruck und ich habe das ja auch irgendwann mal, ich glaube, irgendwo steht es auch in der Beschreibung im Profil, dass ich irgendwie so ein bisschen eine toxische Beziehung zur Fotografie habe, die nicht unbedingt immer gesund ist und deswegen, wenn ich mich zu arg auf was gefreut habe und alles gut aussieht und es da nicht klappt, dann bin ich doch sehr verärgert. Also das ist nicht so. Also ich gehe nicht besonders gesund damit um, könnte man tatsächlich sagen.
Okay. Also bei mir ist es so, Misserfolg wegen verpassten Motiven und so, das grämt mich wenig. Was mich manchmal richtig grämt, ist, wenn ich es technisch verkacke. Gerade so in der Tierfotografie, wenn ich dann merke, Verschlusszeit nicht kurz genug, Autofokus oder Bildausschnitt nicht im Griff gehabt oder sonst irgendwas. Also so Dinge, die sich eigentlich hätten abstellen lassen, wenn man konzentrierter gewesen wäre oder wenn man sich vorher vielleicht wegen mehr mit der Technik beschäftigt hätte. Das ärgert mich tatsächlich. Ja, wenn ich dann sehe, super Motiv hat, alles passt und es ist nicht knackscharf und ich bin auch noch schuld dran. Das ist das, was mich ärgert, aber das spornt mich dann häufig an, das auch dann auszumerzen oder technisch zu lösen und so mit den Misserfolgen, dass ich jetzt wohin gehe und komme nicht mit einem super Bild nach Hause, also dass ich mich da jetzt lang gräme, das ist selten der Fall. Das liegt aber halt auch dran, dass ich häufig fotografiere und dann ganz schnell wieder irgendein Erfolg oder eine tolle Szene kommt. Also es ist jetzt nicht so, ich gehe raus, es ist nichts und dann gräme ich mich 8 Wochen und dann gehe ich wieder raus oder ich bin ja viel unterwegs. Von dem her ist, wenn es dann mal nicht so gelungen auf Morgen oder Abend war, ist der schnell wieder vergessen. Klar, hier im urbanen Raum passiert er halt ständig, dass dir gestern Abend lag ich da getarnt. Das erste, was kam, war ein Mountainbiker mit nacktem Oberkörper, rauchend, der ganz langsam diesen Grasweg entlang gefahren ist und fast über mich drüber und dann nur gesagt hat, hey, coole Tarnung, hab dich gerne gesehen. Da könnte man sich jetzt tierisch drüber aufregen. Aber das war nicht weiter schlimm, weil wo der weg war, kam eine Joggerin mit Ohrstöpsel drin, einem Hund dabei und der Hund kam sofort her und hat mich abgeleckt, was dann auch irgendwo lustig war. Und dann kam noch ein Reiter mit einem riesen Pferd, der mir eine Geschichte reingedrückt hat. Jetzt hätte ich mich dreimal tierisch aufregen können, wegen dem Motiv verjagen. Und andererseits ist das halt einfach urbane Tierfotografie. Und wenn du das nicht haben willst, dann mach's einfach nicht. Also dich da über Störungen aufzuregen. Ja, manchmal passiert mir das, ist perfekt. Irgendwas steht hier und es kommt jemand. Aber hey, also ich komme, da kann damit sehr gut umgehen. Nur so technisches Zeug, das wurmt mich. Weil das ist oft einfach nur riesige Dummheit oder schlechte Vorbereitung. Und beides hasse ich, ja, muss ich schon sagen. So, noch eine Frage, letzte Frage von Olli. Oh, die können wir auch breit austreten, was wir hoffentlich nicht machen. Was war der größte Fehlkauf von euch? Über was grämst du dich, Felix? Was hast du dir gekauft, wo du dachtest, boah, ist sowas von unnütz?
Mir fällt eigentlich bloß eins an, aber das liegt halt auch daran, wenn es um Fotografie geht, dass ich halt im Gegensatz zu manch anderem hier im Podcast gar nicht so viel habe. Mein größter Fehlkauf war vor Ewigkeiten, damals habe ich noch mit Sigma fotografiert, also Sigma SD9 war das, glaube ich, sogar noch, ein Telekonverter, ein Zweifach-Telekonverter für mein 150 Makro F2.8, weil ich gedacht habe, ich will mehr Brennweite zum Orchideen fotografieren übrigens damals. Ich glaube, ich habe den zweimal benutzt und dann allerdings praktischerweise, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, bei MPB noch verkaufen können, gebraucht und habe noch einen Preis dafür gekriegt, wo ich gedacht habe, wow, ich glaube, wie teurer war der damals auch nicht, als ich ihn neu gekauft habe. Also das war der tatsächlich größte Fehlkauf von mir. Ich habe ansonsten das meiste, was ich kaufe, weil ich immer ewig überlege, ob ich es wirklich brauche, sind dann meistens keine Fehlkäufe.
Okay, ich habe auch keine Fehlkäufe, weil ich ein fotografischer Messi bin und sich hier die Schränke biegen.
Man weiß ja nicht, ob man es noch brauchen kann.
Ja, genau, haben ist besser als brauchen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe einiges an Blitzgeräte, die ich selten wie nie verwende für spezielle Einsätze, aber ich bin ein vollkommener Dummy in Sachen Blitztechnik und Kunstlichteinsatz. Früher war es ja total schick in den Anfängen, oh, Makrofotografie und Reflektor, was habe ich mit Reflektoren rumgemacht? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Reflektor in der Hand hatte.
Auch nichts als zum Abschalten? Machst du gar nicht?
Brauche ich alles nicht. Also okay. Nehme ich selten, sollte ich vielleicht öfters verwenden. Also es gibt schon einige Gegenstände, die einfach rumfahren. Auch eins war so eine MIDI-Konsole, die programmiert war mit einer Software, um Lightroom einfacher zu steuern. Da gibt es ja so Dinger, das habe ich ein paar Tage, Wochen lang gemacht und jetzt nehme ich doch wieder nur die Tastatur und die Maus. Also ich könnte schon ein Stück weit aufzählen, aber es bringt nichts und tatsächlich ist es ja so, wenn es was Hochwertiges war, wie du es gesagt hast, dann verkauft man es auch mal wieder oder reinvestiert das Geld dann in was anderes. Man muss aber schon aufpassen. Es gibt also schon extrem viel Schrotter draußen, den man einfach nicht braucht, um tolle Bilder zu machen, der einem sogar wird, man bräuchte es aber, darauf falle ich manchmal auch rein. Hm. Weil ich aber auch ein wenig ein Gas habe, ein Gear Acquisition Syndrom, darum bin ich halt besonders empfänglich und das geht ja weit über die Fotografie hinaus in Sachen Kleidung oder Tarnsachen. Man kann einfach nicht genug Tarnnetze haben. Ja? Das ist einfach so. Ich finde es einfach toll. Ob ich alle benutze, keine Ahnung. Also so viel da dazu.
Ja, wir könnten jetzt noch über Hardware, Software, Workshops und Bücher schreiben, reden, weil ich es gesagt hat, aber ich glaube, im Endeffekt betrifft es bloß Hardware bei uns, oder? Also Bücher.
Workshop habe ich, glaube ich, noch nie aktiv an einem teilgenommen, aber dann kann ich mich nicht erinnern. Bücher kann man nie genug haben, nur diese Lehrbücher kaufe ich schon lange nicht mehr. Früher hat man sich noch Lehrbücher für Photoshop oder so gekauft. Das braucht es ja nicht mehr. Da gibt es nicht, ja, irgendwo im Schrank. Ich glaube, die habe ich schon alle verschenkt. Aber so Bildbände, das ist ja was Zeitloses. Das sammelt man, um die Wohnung möglichst voll zu haben, um da nie wieder reinzugucken. So geht es mir leider. Aber das würde ich nicht als Fehlkauf bezeichnen.
Nee. Gut. Ich hoffe, das beantwortet die Fragen. Dann machen wir jetzt mit Thorsten weiter. Da muss ich dazu sagen, das ist jetzt eine Frage, die per Sprachnachricht gekommen ist, die ich dann automatisch transkribieren lassen habe und dann von ChatGPT zusammenfassen lassen habe. Ich hoffe, das ist jetzt quasi die Essenz aus dem, was die Frage eigentlich war, ganz ohne Fehlerquellen, die vorher es gegeben haben. Die Frage allerdings ist gut. Wie stark beeinflusst der Grad der Inszenierung oder Manipulation eines Fotos den emotionalen Wert, den ihr dem Bild beimesst? Unabhängig von der technischen oder ästhetischen Qualität. Das ist doch eine schöne Frage.
Die ist schon gut, ja.
Ja. Soll ich anfangen? Jetzt haben wir beide keine Antwort.
Wir haben beide keine Antwort.
Doch, ich habe eine, aber fang du an.
Okay, also es ist ja so, dass ich ganz selten manipuliere oder inszeniere. Inszeniere vielleicht mal irgendwie wegen bei einer Winterfütterung von Vögeln, dass ich die da hinlocke. Aber ansonsten auch in der Tierfotografie oder dass ich mal im Makrobereich mal irgendein Hintergrund ein Stängelchen wegbiege, weil das eine helle Linie gibt. Aber ansonsten manipuliere ich extrem wenig und inszeniere wenig, sodass ich gar nicht so oft jetzt das Thema habe, das ist jetzt alles so fake und in der Natur nicht passiert. Das mache ich eigentlich gar nicht so oft. Von dem her habe ich das Problem nicht so oft. Und ja, ich finde, was völlig Unmanipuliertes, Ungestelltes hat für mich schon auch einen anderen Wert. Wenn ich das so, wie es draußen war, hinkriege, dass es dann noch ein super Bild wird, das ist natürlich schon ein Stück weit eine Krönung. Wobei es da auch die Frage ist, was machst du fotografisch? Also es gibt natürlich mit Lichtstranken Technik und sonstigen Zeug oder du machst irgendwo einen Zugang zu, damit das Tier nur an der Stelle rauskommen kann. Das ist ja durchaus, sind ja durchaus fotografische Stilmittel, solange das Tier nicht beeinträchtigt wird oder die Natur, ist das ja alles in Ordnung. Und ich glaube, sowas kann auch einen trotz trotzdem extrem viel Freude bereiten, weil das ein langer Weg dorthin sein kann. Aber ja, dieses pure, natürliche, du findest draußen was und so, wie es ist, kannst du es fotografieren, ist, glaube ich, schon immer der Gipfel oder der Zenit von dem Ganzen. Das geht mir auch so.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, im Endeffekt ähnlich, logischerweise. Ich merke halt auf jeden Fall, je weniger ich vor Ort machen muss und je weniger ich vor allem dann auch hinterher in der Bearbeitung machen muss, desto größer ist der emotionale Wert für mich, eindeutig. Ja. Also in beiden Richtungen, weniger Bearbeitung, wobei ich normalerweise eh nicht viel bearbeite, ist besser und weniger vor Ort machen, wobei das vor Ort natürlich im Wald jetzt sowieso eher schwierig ist. Da müsste ich ja teilweise wirklich extrem viel machen, damit man das wirklich beeinflussen kann. Also geht eigentlich ja normalerweise nicht, außer vielleicht mal im Vordergrund irgendwo einen Arsch ein bisschen rumschieben, der gerade sonst blöd im Bild liegen wird. Aber ich merke es halt bei Orchideenfotos jetzt als Beispiel, dass da halt, da kannst du ja schon was beeinflussen, wenn wir schon sagen, da kann man ja auch mal machen, wahrscheinlich viele, ich mache es zumindest auch, ein Grashalm mal wegmachen oder auch mal 2 Grashalme oder auch 5 Grashalme und vielleicht irgendwo im Hintergrund ein Arsch, der rumliegt, weil da wieder mal ein Baum was verloren hat, einfach wegräumen. Und je weniger davon ich machen muss, desto besser gefällt es mir eigentlich im Endeffekt. Und es ist tatsächlich so, dass das auch ich mir merke irgendwie. Also ich vergesse das nicht, wenn ich beim, ich weiß nach 5 Jahren noch, dass das jetzt ein Foto war, das einfach original so ist. Und dementsprechend ja, also auf jeden Fall. Je weniger, desto besser. Und Inszenierung ist ja, das ist ja eine Art Inszenierung dann bei den Orchideen, wenn man es auf die Art macht. Also je weniger, desto besser, auf jeden Fall für mich, emotional. Und es ist halt auch immer die Frage, irgendwie so ein bisschen, warum macht man es eigentlich dann bloß, damit es besser ankommt? Oder es ist halt schon lustig, weil ich meine, für mich selber ist es ja eigentlich wurscht, wie es aussieht. Ich habe ja nichts davon, dass ich jetzt ein schönes Bild habe. Es geht ja dann im Endeffekt tatsächlich eher darum, was dann andere darin sehen. Dann ist es ja irgendwie ein bisschen, eigentlich ist es fast schon ein bisschen doof, dann deswegen irgendwie was zu arg zu inszenieren, was vor Ort gar nicht so war. Außer man braucht es natürlich für irgendeinen Zweck direkt. Aber einfach rein zum Selbstzweck ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es, ja, ich mache es allerdings auch. Also.
Ja, wobei halt auch die spannende Frage ist, wenn da jetzt in deinem tollen Waldbildausschnitt der Bombopapiere liegt, und du räumst es auf, was ja dann noch positiv wäre, wenn es mit heimnimmst, weil dann hast du auch noch Müll aus dem Wald trage, oder du stempelst es noch heraus und lässt es drin liegen, weil du Purist vor Ort warst und es dann wegmachst. Gibt es da für dich einen Unterschied, ob du es jetzt rausstempelst oder das Ästchen zur Seite trägst oder sagst du, im Endeffekt ist es egal, weil es ist nachher nicht mehr im Bild?
Nee, das würde ich wegtragen. Sowas kann man machen. Das würde ich jetzt, ich meine, ich finde es sowieso besser, weil das ist ja, jetzt können wir wieder von der GDT und Wettbewerben reden, weil ich meine, wegstempeln von sowas ist ja jetzt an sich dann auch irgendwie da was man eigentlich ja nicht machen sollte. Also von da, also wenn man Wettbewerbe mitmachen will. Deswegen denke ich mir bei sowas, also gerade wenn es Müll ist, wirklich, also da muss man ja, also es ist im natürlichen Gebiet, wo man die Wege nicht verlassen darf, dann ist man natürlich komplett aufgeschmissen. Was mache ich jetzt damit? Aber nee, würde ich vor Ort wegräumen, sowas. Habe ich auch schon gemacht oft. Es ist schon länger her, aber ich habe früher tatsächlich auch einen Müllsack dabei gehabt, um, wenn ich irgendwas gesehen habe, Müll einzusammeln. Was jetzt hier, wo ich unterwegs bin, nicht mehr so häufig passiert, weil, aber früher war das teilweise echt so, dass ich mit einem halb vollen Müllsack nach Hause gekommen bin. Also jetzt nicht so ein Riesending, aber ja.
Ja, ich abschließend vielleicht, es ist schon so, wenn alles passt von sich aus, die Stimmung, was weiß ich, auch bei der Tierfotografie, ist die perfekte Szene, ist das perfektes Licht, du musst gar nichts machen, du liegst es einfach da, du störst natürlich auch nicht, das gehört da auch zusammen, ja, du willst jetzt das Bild haben, wie das Tier wegrennt und scheuchst es auf oder so, ja, um es mal ganz krass zu sagen, das sage ich schon, das es ist ja bei uns auch nicht nur das Ergebnis, sondern es ist ja auch immer der Prozess, wir sind begeistert von Natur, wir sind gern draußen, morgens oder abends, ich habe gestern Abend war das so eine Freude gehabt, ich lag da getarnt und ein Feldhase hat vor mir gemümmelt, kam aus dem Mais raus, so vielleicht in 30 Meter Entfernung und dann ist der völlig nichtsahnend auf mich zugehoben hoppelt bis an die Naheinstellgrenze von dem 400er, also irgendwie 3 Meter. Und es war so herrlich. Und dem ins Gesicht zu gucken, was da passiert, wie er denkt und hoppelt und wieder guckt und sichert, das war völlig unbeeinflusst. Der hat mich nicht gecheckt und das ist so herrlich. Also das, was da auch emotional da bleibt und wie ich dann mit einem Grinsen nach Hause radel, weil die Szene so toll war und am Ende hat es nicht mal gute Bilder gegeben, weil ich ihm die Ohren oder die Pfoten abgeschnitten habe, weil er zu nah war. Das ist ja was, das auch einen ganz, ganz großen Teil, zumindest bei mir, bei der Tier- oder Naturfotografie ausmacht. Und wenn ich das nicht hätte und immer nur das perfekte Bild, dann das gehört für mich einfach dazu. Das hat man auch schon oft. Und man darf den Wert des Bildes nicht nur am Ergebnis messen, sondern es ist auch immer der Weg und der Prozess. Sonst könnte man ja auch nur noch KI-Naturbilder daheim generieren und uns da voll einarbeiten. Das wollen wir, glaube ich, aber beide nicht. Wir wollen draußen sein, wir wollen das Feeling haben und drum bin ich da irgendwo ein Stück bei der Aussage da vom Thorsten. Der höchste emotionale Wert ist wirklich das Pure, die Natur da draußen, wie sie ist, unmanipuliert, sich gezeigt hat. Natürlich ist sie immer irgendwie manipuliert von Menschen, aber so in der Szene, das ist schon einfach was, wo einen auch glücklich macht. Um dann unsere allererste Folge anzuschließen, macht Naturfotografie glücklich. Und meiner Meinung nach macht sie nur glücklich, wenn auch der Prozess und das Drumherum was ist, wo man mit seinen Werten und seiner Ethik und seiner Moral in Einklang bringen kann und dann auch dadurch happy ist.
Hätte ich jetzt nicht schöner sagen können. Also hätte ich gar nicht sagen können, aber finde ich sehr schön, wie du es gesagt hast. Kann ich mich komplett drauf einlassen.
Gut.
Damit haben wir die Frage auch, oder?
Ja, und dann hätten wir tatsächlich jetzt, kommen wir zur letzten Frage, eine letzte Frage. Maria hat geschrieben, eine Frage an euch beide, wäre die am Rande schon angesprochene Fotografie im Urlaub oder mit Familie, Partner, whatever. Bei mir klappt das gar nicht, weswegen ich Fotoworkshops liebe. Auch wenn wir da in Reihe und Glied zum Beispiel vor den drei Zinnen stehen und das Ergebnis ein Foto ist, das es schon oft im Netz gibt, für mich ist das Glück, dieses selbst hinbekommen zu haben, wichtiger. Also es geht hier um das Thema Fotografieren im Urlaub und jetzt wird es nämlich super, wir beantworten diese Frage nicht, da Felix und ich auch in den nächsten Wochen in den Urlaub fahren, wir verraten jetzt auch noch nicht wohin und drum wird es im September, also wird es die nächste Folge, wird es erst Ende September geben, werden wir mal das Thema, da hat die Maria uns jetzt auch geholfen, beackern und in einem Podcast diskutieren, wie sieht es denn aus mit Fotografie im Urlaub? Und zwar nicht der klassische Fotourlaub, den man alleine macht oder mit einer Workshop-Gruppe, sondern mit anderen unterwegs, die nicht Fotografen sind. Welchen Anspruch hat man da? Fotografieren wir da überhaupt? Was kommt da dabei raus? Was sind die Vor- und Nachteile? Das nehmen wir von der Maria mit. Und das wird die nächste Folge, was ist das dann, Folge 10? Folge 10, schon Folge 10, Warum? Irgendwann Ende September sein. Also das ist natürlich der Hammer. Folge 10, die Urlaubsfolge.
Ja, Jubiläum, 10-jähriges.
Jubiläums-Urlaubsfolge. Nee, super, so machen wir das, oder?
Mit so der Maria. Machen wir das,
ja. Also liebe Maria, seh uns das nach, dass du dich noch ein bisschen gedulden musst. Dafür kriegst du dann eine ganze Folge.
Stimmt. Ja,
das ist doch super.
Ja, passt.
Also Felix, das war doch jetzt, das ging besser, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, boah, man stottert da rum und so. Aber vielen Dank für den Input. Ich glaube, da, ich habe auch ein bisschen jetzt hier irgendwie, da waren schon Dinge dabei, wo spannend waren, mal mit dir darüber zu diskutieren. Also vielen Dank für die Fragen nochmal an alle.
Ja, auch von mir fürs Teilnehmen, fürs Partizipieren an unserem Podcast. Das ist echt schön, wie das funktioniert.
Ja,
und ich war auch froh darüber, dass du dich teilweise so kurz gefasst hast. Ich habe nicht gedacht, dass ich die Fragen gelesen habe. Oh je, ich muss den Benjamin sicher einbremsen. Schon dauert es 10 Stunden, bis wir fertig sind. Aber es ist, glaube ich, okay.
Jetzt haben wir nur 4 oder 5 Mal. Ja. Nee, ich habe mich versucht zu beherrschen, was ich ja überhaupt nicht kann. Und ja, Felix, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabend. Ich habe hier 31 Grad auf dem Balkon im Schatten. Das heißt, heute Abend müssen wir nicht mehr frieren. Das ist gut.
Ja.
Das wird in Bonn nicht anders sein und mach's gut, hab einen schönen Urlaub.
Du auch.
Und bis im September zur Urlaubsfolge.
Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.